Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Predigt im Hope Channel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Haben Sie schon einmal ein Wunder erlebt? Etwas total Unmögliches, das dann doch eingetroffen ist? Jesus war seinerzeit bekannt für viele Wunder und Heilungen. Bei einigen Begebenheiten hat er sogar andere Menschen mit in das Wunder einbezogen. So auch einen kleinen Jungen, von dem Pastor Alberto Mambranze aus Hagen in seiner Predigt erzählen wird.
Oft wünsche ich mir so im Leben, dass es Wunder geschieht. Dass Wunder für mich geschieht. Und ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Ich habe mich daran gewohnt, um zu sehen, auch, dass es kleine Wunder auf meinem Weg sind. Denn Wunder sind so wie, nicht nur wie kleine Bonbons, die den Tag versüßen, sondern das sind ja manchmal Wünsche des Herzens. Also da wünsche ich mir, dass etwas geschieht, was mich erfüllt, dass etwas geschieht, um das zu erreichen, wovon ich träume. Und das ist manchmal mein Gebet und oft mein Gebet, dass ich sage, Gott, tu etwas. Und auch im großen gesellschaftlichen Kontext wünsche ich mir, dass Wunder geschieht. Wenn Leiden in der Welt ist, also angesichts von Kriegen und Katastrophen und Klimaveränderungen und Menschenhass und Hass untereinander, wünsche ich mir, dass Gott Wunder tut. Und oft übertrage ich so die Verantwortung auf Gott und sage, Mensch, Gott, tu du etwas und tu ein großes Wunder. Du bist so ein Gott voller Wunder und du bist ein Gott, der Wunder tut. Und das stimmt auch, dass Gott in der Lage ist, Wunder zu vollbringen. Denn es ist ja berichtet, es ist ja geschrieben, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass Gott ein Gott ist, der in der Lage ist, Unmögliches zu vollbringen und der kann Wunder tun. Aber dann, während ich so drüber nachdachte, macht mich Gott auf etwas ganz besonders aufmerksam, auf den Beitrag, den ich selbst leisten kann in diesem Kontext vom Wunder. Ich würde sogar sagen, auf das Zeug, woraus Wunder gemacht werden. Vielleicht so nehmen wir uns ein paar Minuten, um das zu reflektieren und drüber zu reflektieren, aus welchem Zeug werden Wunder getan. Und dann kam ich auf diese Erzählung, die in vielen Bereichen bekannt ist, die sogar zu Sprichwort geworden ist, von der Vermehrung von Brot und Fisch. Und da orientiere ich mich an Johannes Kapitel 6. Da ist so eine Geschichte. Es interessiert mich diese Geschichte von Johannes 6, weil es ist ja ganz besonders. Also es ist selten, dass alle vier Evangelien das Gleiche, genau das Gleiche berichten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dort, wo in vielen Evangelien das Gleiche berichtet wird, dass da eine Wichtigkeit, dass da wirklich ein Fokus gesetzt werden will. Und dieses Wunder von der Vermehrung von Brot und Fisch, es ist in allen Evangelien, in allen vier Evangelien drin. Und Johannes bringt so ein Detail, ein Mini-Detail, was wir so ein Stück beobachten wollen. Da ist dieser kleine Junge. So, da ist dieser kleine, ich würde sagen, der ist Teenager. Johannes sagt, das ist ein Knabe im Johannes 6. Dieser Teenager, der hat mal gehört, dass irgendwo Jesus sich trifft, mit seinen Freunden trifft und das ist ein großes Fest. Man würde sagen, der Teenager sprach, das ist eine große Party und wo Jesus ist, da geschieht was Großartiges. Er ist so aufgeregt, als er mitbekommen hat, dass er die Möglichkeit hat, bei Jesus zu sein. Vielleicht hat er so in seinem Kalender nachgeschaut oder im Internet nachgeschaut und einen Tourplan von Jesus gesehen und festgestellt, Jesus ist morgen an dieser Stelle und es ist in der Nähe, er kann dabei sein. Also ich versuche so das Bild von diesem Jungen so ein Stück zu zeichnen. Und der läuft nach Hause und sagt seiner Mutter oder er sagt seinem Vater und sagt, Leute, wenn ich morgen nicht zu Hause bin, dann wisst ihr, wo ich morgen bin. Morgen habe ich wirklich vor, Jesus zu begegnen. Ich will dahin gehen, weil ich weiß, dass dieser Jesus immer wieder Großartiges tut. Er tut mal Wunder. Ich habe gehört, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Man muss mal dabei gewesen sein, mal erleben, mal feststellen, also wie das geschieht. Vielleicht habe ich eine Chance, mal so ein Foto zu machen oder so ein Selfie mit Jesus Christus, das ist ja der Superstar. Mal stell dir vor, du bist einmal dabei und du erlebst direkt, wie das Wunder geschieht, wie das Wunder so entsteht. Und du kannst mit dem großen Wundermeister so ein Foto machen und dabei sein. Das ist dieser Junge, der organisiert sich, er räumt seine Sachen zusammen, er packt seine Kamera, er packt so sein Handy. Der weiß, morgen ist ein großer Tag, er holt alles, was er braucht, seine Kabel, und er lädt seine Batterien auf, damit er morgen dabei ist. Und jetzt kommt der Tag und er huscht so aus dem Haus. Bevor er aus dem Haus geht, so ruft seine Mutter von der Küche, das ist so meine Vorstellung, mein Bild von dieser Geschichte. Die ruft seine Mutter aus der Küche und sagt, nennen wir den Alberto oder nennen wir ihn Micha. Und er ruft, Mensch, Micha. Und Micha antwortet so von der Tür und sagt, Mama, ich habe doch gesagt, ich muss heute, ich bin heute bei Jesus, ich muss mich beeilen, weil du weißt, wo Jesus ist, das sind so viele Menschen. Und übrigens, das ist auch die Tatsache so, wo Jesus ist, dass Jesus zieht die Massen. Da, wo Jesus ist, da sind so viele Menschen und ich möchte ganz vorne sein und ich möchte erleben. Ich bete schon die ganze Zeit, mal Jesus zu begegnen, mal dabei zu sein, wenn er etwas Großartiges tut. Und die Mutter ruft, na komm mal zurück, komm mal zurück. Hast du deine Sachen dabei? Ja, ich habe alles dabei. Hast du eine Jacke dabei? Es könnte kalt werden, es könnte regnen. Ja, ich habe alles dabei. Bist du richtig angezogen? Ja, Mama, ich bin richtig angezogen. Hast du deine Medizin dabei? Ja, Mama, ich muss los. Und die ruft nochmal an und sagt, hast du was zu Essen dabei? Und der Junge sagt, ja, ich gehe nur zu Jesus und ich komme ja zurück. Nein, nimm mal was zum Essen mit. Ja, was soll ich nehmen? Er läuft in die Küche und die Mutter sagt wahrscheinlich, nimm mal die Brötchen mit. Und da liegen ein paar Brötchen. Er nimmt die Brötchen mit und packt in die Tasche und rennt raus. Er will mit seiner Mutter nicht lange diskutieren. Und kaum ist er in der Tür, ruft seine Mutter nochmal und sagt, Micha, komm mal zurück. Bah, Mensch, Mama, was ist denn jetzt los? Und der Micha kommt nochmal zurück und sagt, Mama, ich komme zu spät, du weißt schon, also das mit Wunder und Jesus und so. Hey, was hast du denn mitgenommen? Ja, ich habe die Brötchen mitgenommen, wie du gesagt hast. Und also was dabei, was willst du dazu essen? Ja, was soll ich dazu essen? Ich nehme da Brötchen. Nein, nimm mal den Fisch mit. Boah, Mutter, Fisch? Ja, nimm mal Fisch mit. Wissen Sie, Mütter können schon brutal sein. Ne? Also wenn man zu einer Veranstaltung geht, wo so viele Menschen sind und man ist Teenager und man ist mit seinen Freunden unterwegs, vielleicht ist die Freundin noch dabei und man nimmt doch nicht einen Fisch in die Tasche. Ja, der Fisch ist so ein sensibles Tier. Ich bin im Indischen Ozean groß geworden. Und man weiß, man sollte keinen Fisch mitnehmen, wenn man sich mit seinen Freunden trifft. Alle kriegen mit, dass du einen Fisch dabei hast. Ne, wir fahren, wenn wir in Afrika sind, in diesen kleinen Bussen. Das sind so Busse, die für 9 Personen gemacht sind. Und wir schaffen zu 25 oder 30 da drin zu fahren. Das sind unsere Taxis. Und man nimmt eben alles mit. Man nimmt einen Kokosnuss mit, man nimmt Maniok mit und Mais und seinen Sack und seine Sachen und seine Klamotten. Aber wenn jemand einen Fisch dabei hat, dann merkt man in diesem Bus, dass irgendwas falsch ist. Man kann Hühner mitnehmen, man kann Ziegen mitnehmen, aber nicht Fisch. Wie auch immer der Fisch ist, ob er frisch ist oder trocken ist oder gesalzen ist, Fisch ist Fisch. Er meldet sich immer, egal wo er versteckt ist. So nimmt der kleine Junge seinen Fisch mit, weil seine Mutter gesagt hat, nimm einen Fisch. Er nimmt ihn, packt in die Tasche, wahrscheinlich packt er so tief in seiner Tasche, wickelt in Zeitungspapier und läuft dahin und vorne ist er und versucht seinen Platz zu finden. Okay, die Mutter hat zu viel geredet, deswegen kann er nicht den ersten Platz. Vielleicht ist er irgendwo mittendrin. Und es geht los und Jesus redet. Er ist so aufgeregt und so aufgeregt. Aber er merkt nach 2, 3 Stunden, da ist nichts, es passiert nichts, es passiert kein Wunder. Und dort, wo sie sitzen, ist auch Wüste. Es ist ein Niemandsland. Es sind ein paar Steine, es ist im Gras, es ist ungemütlich, die Sonne scheint so stark und es geschieht kein Wunder. Und Jesus spricht und spricht und spricht und spricht. Kennen Sie das? Dass Sie so aufgeregt waren am Anfang? Wir sind in einem christlichen Abendland. In diesem Land ist die Reformation losgegangen. Menschen waren so aufgeregt, das Christliche war so packend. Man hat sich hingegeben, man hat gekämpft für seinen Glauben. Man hat alles dran gesetzt, um vorne zu sein. um die Gemeinde aufzubauen. Kennen Sie das, als Sie mit dem Glauben angefangen haben, als Sie gehört haben über Jesus Christus, dass Sie gesagt haben, den muss ich kennenlernen, du musst dabei sein. Und dann irgendwann haben Sie festgestellt, das mit dem christlichen Glauben, das ist nur Gerede. Außerdem, man sitzt im Trockenen. So, im richtig Trockenen. Wo es nur Wüste ist, es passiert nicht. Es geschieht, es verändert sich nicht im Leben. Und die Leute reden und reden und reden über Glaube, über Gott. Und die sitzen auf dem Stein und es ist nichts da, was wirklich aufregend ist. Nein, das ist nicht nur ihr Erleben. Das ist das Erleben von vielen Menschen aus der Bibel. Das Erleben von vielen Menschen aus der Geschichte, dass sie an einem Punkt angekommen sind, wo sie das Gefühl hatten, es ist ein bisschen ermüdend. Und das, was ursprünglich an Begeisterung da war, dann lässt nach. Menschen werden müde, dann bekommen sie Hunger und dann wird es unruhig und dann die Kinder sind laut und dann will man irgendwie nach Hause und irgendwann landet man dahin, dass man nicht mehr hingeht. Und wenn morgen jemand über diesen Jesus spricht und sagt, hey, Jesus trifft sich irgendwo, lass uns zusammen gehen und eine große Feier machen, eine Riesenparty machen, dann denkt man, okay, ich war schon mal da, ich habe gesehen, ich dachte, es würde Wunder geschehen, es ist kein Wunder geschehen. In meinem Leben ist das Gleiche geblieben, meine Familie geht genauso zugrunde, ich habe die gleichen Schwierigkeiten, den gleichen Stress, die gleiche Auseinandersetzung, mein Leben ist in der Wüste geworden, es ist nirgendwo so richtig, es wächst nirgendwo, ich komme nicht zu meinem Traum, meiner Vision. Ich dachte, Jesus würde etwas in meinem Leben verändern, aber es ist nicht verändert. Wenn Sie an so einer Stelle sind, dann möchte ich Sie einladen, diesen Jungen kennenzulernen. Aus Johannes Kapitel 6. Irgendwann treten die Jungen auf und sagen, Jesus, es ist gut, dass mit der Predigt und mit dem Reich Gottes, mit der Zukunft, mit dem ewigen Leben und so, das, worüber du redest und christliche Philosophie, christlicher Lebensstil und Theologie und Bibel und so, es ist alles gut. Aber es gibt etwas, was wirklich dringlich ist. Diese Menschen müssen etwas essen. Sie müssen sich versorgen. Deswegen haben wir eine Idee. Wir schicken sie alle nach Hause. Wir schicken sie alle nach Hause und sie versorgen sich. Und wenn sie sich versorgt haben, wenn sie alles haben, wenn sie gegessen haben, ausgeschlafen sind, wenn sie morgen kommen und wieder morgen über das Reich Gottes hören. So geht es mir oft. Und das ist nicht schlimm. Das ist okay. Das ist meine Organisation. Das ist mein menschlicher Blick, meine menschliche Perspektive. Dass ich sage, okay, das eine ist das Geistliche und das andere ist das Profane. Gott kümmert sich eben, das Reich Gottes ist das, was wir übermorgen und übermorgen, was wir nach dem Tod machen werden oder über das ewige Leben. Aber die Versorgung von heute und jetzt muss ich mich, um diese Sachen muss ich mich selbst kümmern. Und oft haben wir das in der Kirche auch so gelernt. Aber die Bibel sagt was anderes. Sagt, such zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere, um die Versorgung, kümmert sich Gott. Scheint die Perspektive sich so ein bisschen zu verändern. Und Jesus sagt, nein, wir schicken die Leute nicht nach Hause. Wir werden sie nicht nach Hause schicken. Das gleich so in einer gesellschaftspolitischen Diskussion, in der wir mittlerweile stehen, in der wir seit paar Tagen, Wochen, Monaten und Jahren stehen. Dass man denkt, boah, es kommen so viele Arme und Kranke und Leute und Bedürftige in dieses Land hinein und sie wollen alle versorgt werden. Wir können die nicht alle versorgen. Das ist logisch, das klingt logisch. Das klingt wie diese Jünger in unserer gesellschaftlichen Diskussion. Alle laufen mit ihren Booten da rum und suchen nach einer Möglichkeit, damit sie wirtschaftlich klarkommen können. Und sie kommen in dieses Land und es ist voll und so. Guck mal, dass sie alle nach Hause geschickt werden. Schick sie nach Hause, sie sollen sich versorgen. Und wenn es alles gut ist, dann schaffen wir das auch mit der Umwelt und mit der Zukunft und so mit dem christlichen Abendland. Ich denke, wir müssen aufpassen. Ich denke, wir müssen aufpassen aus der christlichen Perspektive, dass wir die Lage nicht verändern, denn Gott sieht es anders. Nicht nach Hause schicken ist die Lösung, sondern die Lösung, sagt ja Jesus im Johannes 6, gebt ihr, nicht nur im Johannes 6, sondern in allen Evangelien, sagt er, gebt ihr ihnen etwas zum Essen. Was, Jesus? Das doch nicht das. Wir haben doch gesagt, es ist nichts zum Essen da. Es ist nicht genug da für alle. Wir schaffen das nicht. Jesus sagt, Sie sind verantwortlich. Also wir sind verantwortlich. Christen sind verantwortlich dafür, dass etwas geschieht. Und während die Jünger so überlegen, wie klappt das, wie geht das zusammen, wie geht das auf, da sagt Jesus, hilft so ein bisschen nach und sagt, was habt ihr denn dabei? Ja, sagt einer, wir haben so ein paar 20 Euro. Aber mit den 20 Euro können wir nicht schaffen, wir können nicht so Aldi gehen und ein paar Brötchen schaffen und kaufen. Das sind ja über 5.000 und das sind nicht nur 5.000, man hat nur die Familienväter gezählt. Und wenn das 5.000 sind, da sind ja ein paar, vielleicht 5.000 Frauen dabei, die dazu gehören. Und wenn das 5.000 Familien sind, und das sind nicht die Familien, die so 1,4 Kinder haben, sondern das sind Familien, wie wir so kennen aus dem Orient oder so afrikanische Familien, ne? Da kommt der gesamte Stamm mit. Nein, da sind wir nicht bei 5.000 allein, da sind wir nicht bei 10.000, da sind wir nicht bei 15.000, wir müssen nur nach oben gehen. Das schaffen wir nicht. Ja, sagt Jesus, was habt ihr denn wirklich dabei? Und da kommt mein Junge auf den Plan. Da kommt mein Junge auf den Plan. Ich weiß nicht, wer das gehört hat, dass Jesus ihn gerufen hat. Ich weiß nicht, wer diesen Ruf gehört hat. Eins weiß ich. Wenn jemand etwas dabei ist, wenn er gerufen ist, dann bekommt er mit. Dann bekommt dieser Junge mit. Und da sagt, da ist ein Junge, der hat 5 Brötchen. Und 2 Fische. Und da fragt der andere, der ihn vorgestellt hat, so dabei und sagt, es ist ein Knabe hier, Kapitel 6, Vers 9, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und erklärt Jesus sogar dazu als Nebensatz, aber was ist denn das für so viele? Und Jesus sagt, bring das her. Und Jesus ist mein Junge auf dem Plan, der wird gerufen, der springt dahin und der bringt seine Brötchen und der bringt seinen Fisch, die Gelegenheit, ganz nah bei Jesus zu sein. Vielleicht hat er ein Selfie gemacht, vielleicht hat er ein Foto gemacht, es steht nicht da geschrieben. Vielleicht hat er gepostet mit seinem Fisch und seinem Brot und Jesus dabei, ich weiß nicht. Aber das war ihm sowas von egal, er hat alles, was er dabei hat, Gott gegeben und Gott hat daraus verwandelt und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Essen und ernähren sich alle diese Menschen, die da waren, dass sie sogar übrig geblieben ist. Wunder ist geschehen. Meine Frage ist, wie kommt das, dass an einem Ort, in der über 5.000 Väter sind und über 5.000 Mütter sind, die mit ihren Familien gekommen sind, niemand etwas dabei hatte, außer ein kleiner Teenager, der sein Brötchen und seinen Fisch dabei hat. Ich frage mich nur so, wie kommt das, dass aus dieser großen Masse niemand ein paar Weintrauben dabei hat? Da sind Mütter unterwegs, die mit ihren Kindern unterwegs sind. Sie haben nicht etwas Wasser mitgebracht, ein bisschen Milch, ein bisschen trockene Früchte. Nein, nur dieser Junge. Wissen Sie, was ich meine? Für mich gibt es da zwei Erklärungsmöglichkeiten. Entweder hat man immer wieder was dabei, man hat ja ein Bonbon dabei, man hat so eine Mohrrübe dabei, man hat so ein Gläschen Wasser dabei. Aber man hat gedacht, okay, das reicht ja gar nicht. Es ist nur ein bisschen Wasser, es ist nur ein bisschen Mohrrüben. So wie die Jungs gedacht haben, es ist nur zu wenig, es ist zu wenig, was ich dabei habe. Es wird nicht reichen für die ganze Masse. Wenn da gerufen wird, dass man Essen braucht, dann kann ich doch nicht mit meinen Trockenweintrauben dahin kommen, was wird das bewirken? Und oft ist das eine der Schwierigkeiten, eine der Herausforderungen in meinem Leben, in unserem Leben, wenn es darum geht, Wunder zu bewirken mit Jesus, dass wir das unterschätzen, was Gott uns gegeben hat an Segen, an Kraft, an Fähigkeiten, an Gaben, die wir dabei haben. Gibt es eine andere Option? Dass man denkt, nee, ich habe nur hier ein paar Weintrauben und ich habe Kinder dabei und es ist wird dunkel. Bevor ich das alles hingebe und ich nichts dabei habe, dann behalte ich das. Ich brauche das selber. Die anderen werden sich schon irgendwie versorgen, aber ich brauche das selbst. Und oft ist das auch das Problem im Christlichen wie im Leben, in unserem Kontext, dass wir das Gefühl haben, das, was wir haben, ist zu wenig, um zu teilen, um Gott zu geben, um einzuwenden, um einzusetzen, damit Menschen, damit Gott, damit Reich Gottes aufgebaut wird. Beide Gedankengänge sind die, die im Wege stehen, damit Wunder nicht geschehen. Was ich gelernt habe aus diesen Evangelien, aus allen diesen Geschichten, ist Wunder nicht, dass Wunder nicht von allein geschehen. Also Gott kommt da hin und, das hätte ich mir gewünscht, Gott kommt da hin und macht irgendwas und macht eine Bewegung und bumm, aus nichts entsteht ein Wunder. Das ist nicht so, wie das beschrieben steht. Überall im Johannesevangelium und überall in den Evangelien, wo ein Wunder geschieht, da sind Menschen beteiligt. Sie bringen das Wasser und es wird zu Wein. Sie stehen auf und gehen und Gott vollbringt das Wunder. Sie öffnen das Grab. Sie packen den Stein mit eigenen Händen und öffnen das Grab. Und es wird das Wunder vollbracht, der Auferstehung. Menschen packen mit ein, mit dem, was sie haben, mit dem, was sie an Gaben und Fähigkeiten dabei haben, was Gott ihnen gegeben hat. Und Gott multipliziert das. Dazu möchte ich Sie ermutigen. Ich bete viel für Wunder. Ich wünsche mir, dass Wunder geschieht. In meinem Alltag schaue ich immer so, dass es etwas kommt, was mir den Alltag versüßt. Oder wenn ich meinen Traum habe, oder wenn ich meine Gesellschaft sehe, oder wenn ich meine Welt und Umwelt sehe, bete ich darum, dass ich sage, Gott, tu doch etwas und verändere diese Welt, damit diese Welt endlich mal friedlich wird. Und wenn es darauf ankommt, wenn die Frage kommt, was habt ihr denn dabei? Dann denke ich oft, nee, das reicht nicht, was ich dabei habe. Dazu sagt der Apostel Paulus, jeder hat eine Gabe von Gott empfangen, der eine so und der andere so. Und der Apostel Petrus sagt an einer anderen Stelle, dient einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die Haushalter der mancherlei Gnaden Gottes. Das heißt, wir haben Gottes Gnade. Dort, wo sie sind, ob sie zu Hause sind oder unterwegs sind, ob sie groß oder klein sind, ob sie mit viel oder mit wenig gesegnet sind, sind sie gesegnet. Und Gott fragt sie in diesem Augenblick, nicht die Leute einfach nach Hause zu schicken oder nicht zu sagen, ich brauche das selbst oder nicht zu sagen, das ist nicht genug, das reicht nicht aus, sondern aufzustehen und Gott dem zu präsentieren, was sich gegeben worden, was mir gegeben worden ist und zu sagen, Jesus, das ist alles, was ich aus deinem Hand empfangen habe, wo brauchst du, damit ich das einsetzen kann, damit du Wunder daraus machen kannst. Unsere Gesellschaft wird eine andere Gesellschaft sein. Unsere Kirchen werden andere Kirchen sein. Unsere Familien werden andere Familien sein. Wenn am Anfang die Begeisterung, die da stand, nicht einfach verlöscht, weil wir das Gefühl haben, wir stehen in der Wüste, in erster Linie. Zweitens, wenn unsere Brötchen und unser Fisch, was Gott uns gegeben hat, zur Verfügung gestellt werden kann, wenn Gott danach fragt, wenn unsere Gaben und Fähigkeiten eingesetzt werden können und sagen können, dass wir sagen können, Gott, gebrauche mich in dieser Welt als Werkzeug für dein Wunder, denn sie und ich, wir sind das Zeug, aus dem Wunder geschehen können. Drittens, wenn wir wissen, im Glauben, dass Gott in der Lage ist, aus dem Nichts etwas Großes zu machen. Aus dem, was wir sind und was wir haben, etwas groß zu machen. Denn das, was wir haben und das, was wir sind, ist von Gott gegeben. Unsere Zeit, unser Leben, unsere Finanzen, unsere Möglichkeiten, unser Wissen, unser Sein. Das, was wir haben und sind, es kommt von Gott. Es ist für Gott, dass wir uns einsetzen für seinen Dienst. Ich möchte Sie einladen. Falls Sie diese Begeisterung verloren haben, möchte ich Sie einladen, falls Sie an einer Stelle angekommen sind, wo Sie das Gefühl haben, es ist wenig, es reicht nicht. Ich möchte Sie einladen, falls Sie für Wunder beten. Ich möchte Sie einladen, falls Sie dabei sind, zu sagen, Gott, tu etwas in meinem Leben, dass wir uns vor Gott hinsetzen, dass wir vor Gott kommen, dass wir uns vor Gott vorstellen und zu sagen können, Gott, nimm mich und nimm das, was ich bin, was ich habe. Entfache die Begeisterung neu in mir. Lass uns eine Begegnung haben und verwende das, was ich bin, was ich habe, für dein Reich. Geben Sie sich selbst hin für sein Reich. Geben Sie Ihr Herz hin für den Aufbau des Reiches Gottes. Und Sie werden merken, wenn Sie für Wunder beten, wie Gott in Ihr Herz hineinspricht und mit der Frage, was haben Sie denn dabei? Ich möchte Sie einladen, dass wir gemeinsam beten. Jesus, du kannst Wunder vollbringen. Und du bist großartig dabei, aus Unmöglichem Mögliches zu machen, damit wir gesund werden, damit es uns gut geht, damit sich etwas multipliziert in unserem Leben und damit diese Gesellschaft davon profitieren kann. Es sind Menschen, die vom ganzen Herzen dich suchen. Es sind einige hier, die hören und sehen, die die Begeisterung schon verloren haben, wo das Feuer nicht mehr brennt. Sie wollten dir begegnen, sie wollten dich kennenlernen und sie haben festgestellt, sie saßen in der Wüste die ganze Zeit. Begegne ihnen mit deinem Wort, mit deinem Heiligen Geist. Gott, wir stehen vor dir, weil es uns bewusst ist, dass du aus dem, was wir sind und was wir haben, du großes Wunder vollbringen kannst. Das Zeug, was du brauchst, um Wunder zu vollbringen, es ist da. Wir präsentieren dir unser Leben, Gott. Leb du in unserem Herzen, entfache das Feuer in uns, zeig uns, was wir dabei haben, damit wir das so präsentieren können, damit du das verwandeln kannst und multiplizieren kannst, nicht nur für uns, sondern für unsere Gesellschaft. Schenk uns eine neue Gesinnung, schenk uns ein neues Denken. Lass uns wissen, dass im Geben Multiplikation entsteht. Lass uns wissen, dass in der Freizügigkeit Großes vollbracht werden kann. Lass uns wissen, dass in der Beständigkeit, dich zu suchen, bei dir nah zu sein, etwas Großartiges entstehen kann. Segne uns, segne alle, die hier vor dir knien und dich anbeten. Lass sie wissen, Gott, dass du derjenige bist, der aus ihrem Leben Großes bewirken wirst. Nicht nur heute, sondern auch morgen bis in Ewigkeit. Amen.
Spannend finde ich, dass Gott uns und das, was wir in der Hand haben, gebrauchen kann für ein Wunder. Was für ein großartiger Gedanke. Jesus, der Allmächtige, bezieht mich mit ein und lässt mich teilhaben. Probieren Sie es doch mal aus. Stellen Sie sich Gott für ein Wunder zur Verfügung. Wenn Sie mögen, erzählen Sie uns doch von Ihren Erfahrungen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@hopechannel.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.